Wir reden heute über die vier Freunde und wir. Die vier Freunde und wir. Ist das hier schon an? Ja. Da sind vier Freunde, die tragen einen Gelähmten aufs Dach und dann machen die das Dach kaputt und so. Und was hat das eigentlich mit uns zu tun? Ich habe 20 Jahre Kindergottesdienst gemacht und da kommt die Geschichte gefühlt alles halbe Jahr dran. Und jetzt müssen wir da auch mal als Erwachsene drüber reden, ne? Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Hause war und es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war, und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Ich bin Mensch mit ziemlich guter Fantasie. Ich kann mir also vorstellen, dass das hier so gerammelt voll ist, dass hier keiner mehr reinkommt. Das ist ein bisschen leichter geworden seit letzten Sonntag, weil da waren mindestens die Sitzplätze mal alle belegt. Aber hier war es ja noch viel voller. Also so voll, dass ja wirklich keiner mehr reinkommt. Und da steht so eine ganze Menschentraube draußen, nicht? Es stand ja, sie konnten noch nicht mehr draußen zutreten. Und Axel hat schon so ein paar Kabel rausgelegt und da stehen zwei Monitorboxen, damit wenigstens die Leute draußen hören, was Jesus sagt. Ist ja schon mal was. Und der Predigt hier. Alles voll. Also wirklich so voll, die Gänge voll, die Dings, hier sitzen die Leute auf der Heizung, alles voll. Und die kommen nicht rein. Und dann nehmen die eben diesen Gelähmten da aufs Dach. Und ich bin vom Beruf Sachverständiger für Windenergieanlagen. Ich habe ja Schulungen über Klettern in die Höhe, weil da muss ich ja manchmal hoch. Ich gehe da jetzt nicht mehr hoch, ich habe die Schulungen verfallen lassen, aber ich habe die lange Jahrzehnte alle zwei Jahre bekommen und so eine Trage mit einem Verletzten drauf in der Höhe zu bewegen, ist möglich, aber mordsaufwendig. Also die Schulung, die ich hatte über Höhenrettung, die ist, wenn du einen nicht mehr in sein Gurtzeug kriegst und da irgendwie runterlassen kannst, dann lässt du ihn liegen, bis die Fachleute kommen von der Feuerwehr, die haben so Höhenrettungstrupps, die bringen ganzen kistenweise Equipment mit, so Spezialtrage und dann ganz viele Seile, Umlenker. Also es ist ein Mordsding, jemanden, der auf einer Trage liegt, in der Höhe zu bewegen. Und das tun die hier, die bringen den aufs Dach. Wie kommt man auf so eine Idee? Ich meine, wie kommt man auf die Idee? Jeder von uns hätte einfach vor der Tür gewartet. Irgendwann muss Jesus ja mal fertig geredet haben und dann kommt er ja raus. Oder man fragt da am Türdienst, wie viele Ausgänge hat dieses Haus, nicht? Dies zum Beispiel hat 4. Und die waren zu 5, kein Problem, da kann in jedem Ausgang einer warten. Irgendwo muss Jesus ja rauskommen, kann ja nur ein paar Stunden dauern und die an der Tür warten, hören ja immerhin, was er sagt. Das haben die aber nicht gemacht, die haben den hochgebracht. Die haben gesagt, dieses Problem lösen wir jetzt und gleich auf dem Dach. Und die einzige, also wie gesagt, ich bin ein fantasievoller Mensch, aber die einzige Geschichte, also die einzige Zusammenhang, den ich mir vorstellen kann, wie das passiert hätte sein können, ist, das waren Fachleute, das waren Leute, die da oben immer arbeiten. Also Zimmerleute, Dachdecker, was weiß ich. Also irgendwie Bauhandwerker, für die das ganz normal ist, aufs Dach zu gehen und da oben die Probleme zu lösen. Weil jetzt hatten sie ein Problem, also lösen sie das da, wo sie es immer lösen, nämlich auf dem Dach. So die Leute gucken sich nur einmal scharf in die Augen. Was brauchen wir alles? 2 Leitern, Seile und auch das Werkzeug zum Dach aufmachen. Was ist das hier für ein Dach? Du hast doch damals mitgearbeitet. Nee, nicht in diesem Haus, im Nachbarhaus bestimmt. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und dann haben die in einer Viertelstunde das Werkzeug da und dann geht das los. Also so stelle ich mir das vor. Zimmerleute. So, und da ich ja wie gesagt gute Fantasie habe, ich habe auch gelernt in meinen Schulungen, dass die Berufsgenossenschaft, die machen ja immer so Statistiken, wo sie ihr Geld hinschicken und Absturzunfälle sind bei Zimmerleuten am häufigsten. Also statistisch in Deutschland. Da fallen die ja immer mal runter, Dachdecker auch, aber Zimmerleute, das sind die, die am meisten runterfallen, statistisch bezogen auf die Anzahl der Leute, die da auf dem Dach arbeiten. Also gehe ich mal davon aus, das ist ja ziemlich verwegen, aber ich habe ja gute Fantasie, das waren alles Zimmerleute. Wir haben zugeguckt, wie du abgeschmiert bist, dann wollen wir dir auch wenigstens beistehen. So viel Berufsehre haben wir. Wir können nach Feierabend zu dir nach Hause kommen, wir können da deine Frau fragen, was wir noch einkaufen müssen, wir können dich raustragen, dass du betteln kannst, wir können doch ein bisschen mit für dich sorgen. Jeder Zimmermann weiß, das kann jeden treffen. Ja, kann sein, dass ich übertreibe, aber so stelle ich mir die Geschichte vor und so macht die total Sinn für mich. Und jetzt sind die da oben und jetzt geht das Dach da auf. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Riesenloch man braucht? Ich meine, wenn das hier passiert, würden wir uns ja freuen, dass wir noch nicht frisch gestrichen haben. Und das sind hier so 2 Meter die Trage plus die Griffe am Ende. Das ist ein Riesenloch. Und ich würde jetzt mal denken, Jesus hat seine Predigt unterbrochen, als es anfing zu rieseln und Krach zu machen da oben. Aber nun war ja alles voll. Die Leute da irgendwie, aber sie hatte auch noch Platz da, die Trage. Was ging da in Jesus vor? Wer steht da jetzt? Da oben ist das Loch. Und hier steht da die Leute, weil da geht ja auch ein bisschen Licht raus. Vielleicht war das abends. Und hier kommt dieser Verletzte darunter. Das ist gerade mal ein halbes Jahr her, vielleicht ein Dreivierteljahr, da war Jesus selbst Zimmermann. Wir gehen ja alle davon aus, dass Jesus von Beruf Zimmermann war, weil er ja in der Bibel steht, dass sein Vater Zimmermann war. Und so kulturell kann man sich das vorstellen, dass er das dann auch war. Und so unter Kollegen, da gibt es was, das weiß jeder, der im Berufsleben steht oder stand, da gibt es sowas wie so eine Erwartungshaltung, die nicht ausgesprochen wird. Ich meine, wenn man einem Kollegen erstmal sagen muss, was er machen soll, dann macht die Arbeit schon keinen Spaß mehr. Eigentlich wird das, was man so zusammen tut, wird nicht ausgesprochen. Und das ist ja hier ganz bezeichnend in dieser Bibelstelle, dass hier überhaupt nicht gesagt wird, was die eigentlich von Jesus wollten. Die haben diesen Verletzten darunter gelassen. Aber nicht gesagt, was sie wollten, sondern haben nur geguckt. Und Jesus hat geguckt. Und die Situation war für ihn ja nicht fremd. Ich meine, so als Zimmermann ein offenes Dach und da stehen da die Kollegen, das ist ja irgendwie vor einem halben Jahr ganz normal gewesen. Also der wusste genau, was die von ihm wollten. Der wusste das ganz genau. Nämlich hier, der sollte wieder arbeiten. Nicht hier so rumliegen. Wir wollten mit dem wieder Spaß haben, wieder aufs Dach gehen, weitermachen, Balken hobeln und so. Und was sagt er? Und was sagt Jesus in der Situation, wo dieser Druck da auf ihm ist, von seinen ehemaligen Kollegen, von allen, die im Raum sind, was sagt er da? Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem gelähmten Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Was eine Enttäuschung. Ey Mann, das war doch total die Enttäuschung. Kommt dieser Mann, unser ehemaliger Kollege, da mit so einem frommen Spruch. Der soll uns helfen. Das sind wir doch so gewohnt. So war das immer auf dem Bau. Es muss auch weitergehen. Warum macht Jesus das? Warum fängt er diese Heilungsgeschichte, wo er nachher diesen Gelähmten ja heilt, warum fängt er die so an mit so einer Sündenvergebung? Warum macht er das? Sag euch das, warum er das macht. Das macht er wegen uns. Wegen mir und dir, dir, wegen uns. Weil hier steht nämlich, es saßen dort aber auch einige von evangelischen freikirchlichen Gemeinden aus Rothenburg und überlegten in ihren Herzen, was redet dieser so? Der lästert. Wer kann Sünden vergeben? Außer einem. Gott. Hier steht Schriftgelehrte, ne? Aber das ist nur ein Platzhalter. Irgendwelche frommen Leute, egal was für eine Kirche die gehen, das spielt ja gar keine Rolle. Die haben auch, fromme Leute haben auch das Problem, dass sie im Herzen so ein bisschen stolz sind. Ich weiß doch genau, was der da falsch macht. Ne? Also ihr vielleicht nicht, aber ich habe das manchmal. Ne? Also wenn Waltraud was falsch macht, erzähle ich ja sofort Paul, weil ich weiß ja, was richtig ist. Bloß Waltraud macht nichts falsch, also habe ich noch nicht erlebt. Rechne ich auch nicht mit. Aber wenn das so wäre, würde ich sofort Paul erzählen. Ich weiß doch, was los ist und ich kenne die Bibelstellen. Ich habe doch recht. Und was Zeugen Jehovas falsch machen und was die Katholiken falsch machen. Oh, und ich kenne die ganzen Bibelstellen. Ich meine, so sind wir doch drauf, teilweise, oder nicht? So sind wir doch drauf. Und die hatten recht. Die hatten total recht. Ich werde euch das mal zeigen. Der Priester soll für die ganze Gemeinde der Israeliten Sühne erwirken, dann wird ihnen vergeben werden. Also wer hat hier vergeben? Nicht die Priester. Und das waren immerhin die Priester. Jesus war für diese Schriftgelehrten ja nur so ein Wanderprediger. Noch nicht mal die Priester konnten Sünden vergeben. Die haben nur diese Abläufe organisiert und durchgeführt. Denn du, mein Herr, bist gut und bereit zu vergeben, reich an Liebe für alle, die zu dir rufen. Wer vergibt? Wer ist gut und bereit zu vergeben? Gott Jahwe, der Vater im Himmel. Also die hatten total recht, wenn die sagen, dass nur Gott Sünden vergeben kann. Außer das kleine Wort nur. Es steht da nicht im Alten Testament. Zumindest habe ich das nicht gefunden, dass nur Gott Sünden vergeben kann, weil das ganze Alte Testament ja auf den Messias hingeschrieben worden ist. Und dass der auch Sünden vergeben kann, ist ja irgendwie so klar. Aber da sind wir ja nicht anders. Wenn wir erstmal so wissen, welche Bibelstellen gelten, dann haben wir da auch immer recht, ne? So, das ist ja, ziemlich so, finde ich. So, nun ist interessant, da sind also einmal diese stolzen Frommen und dann stellt Jesus was dagegen. Er stellt da was dagegen und das ist sau interessant, was Jesus dagegen stellt. Und sogleich erkannte Jesus in ihrem Geist, dass sie so bei sich überlegten und spricht zu ihnen, was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf und nimm dein Bett auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus, damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat. Jesus stellt seine Vollmacht neben dieses Stolzherz der frommen Menschen. Seine Vollmacht. Wenn ich nämlich weiß, dass Jesus Vollmacht hat, dann ist das ganz egal, was Waltraud macht. Wenn Jesus sich dazu stellt, dann wird das was Gutes und Vollkommenes. Nicht der Wille Gottes ist das Gute und Vollkommene. Egal, was sie macht, egal, wie ich das finde, wenn die Vollmacht Jesus sich dazu stellt, dann wird das gut. Und so ist das mit jedem. So ist das mit jedem Zeugen Jehovas, mit jedem Katholik, mit jedem, auf den wir rummeckern. Ich weiß nicht, auf wen wir meckern. Die Pfingstler, die Evangelikalen in Amerika, die immer Trump wählen oder was auch immer. Wenn einer aus Glauben was tut und Jesus sich dazu stellt, dann wird das gut und vollkommen. Und das steht in Vers 5. Da steht nämlich, hier in Vers 5. Und als er ihren Glauben sah, da spricht er zu dem Gelähmten, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Wann ist er aktiv geworden? Als er ihren Glauben sah. Jesus hat ein einziges Kriterium, was er mit seinem Röntgenblick abfragt. Sieht er da Glauben? Und als sie da oben standen, da hat er das genau gemacht. Da hat er geguckt, warum machen die das? Hätte Jesus in die Runde gefragt, sag mal, machen die das falsch da oben? Dann hätten alle Ja gesagt. Weil ihr habt es natürlich falsch gemacht. Kannst du nicht von fremden Leuten das Haus aufbrechen? Bloß das interessiert Jesus gar nicht. Jesus interessiert überhaupt nicht, was die anderen finden und ob die das falsch oder richtig finden. Jesus interessiert ein einziges Kriterium. Ist doch Glauben. Und wenn Waltraud was macht, egal was, dann guckt Jesus mit seinem Röntgenblick da in ihr Herz. Das ist das Einzige, was er tut. Er interessiert sich nicht dafür, ob ich das richtig oder falsch finde. Gar nicht. Das ist auch egal. Das ist Atemverschwendung, wenn ich das ausspreche, weil da kommt das nicht drauf an. Es kommt darauf an, ob Jesus sich zu irgendwas stellt. Und er stellt sich dazu, wenn er diesen Glauben sieht. Ein Kriterium. Dieser Gelähmte, der ist ja vollkommen gesund geworden. Und er spielt in der Geschichte gar keine Rolle. Jesus hat ihn weggeschickt. Überleg mal. Jesus hat gepredigt und hat ihn weggeschickt. Also ich meine, der spielte keine Rolle, der Mann. Was eine Rolle spielt, ist diese vier. Weil die ihren Glauben sah, stellt er sich dazu. Und das wollen wir auch machen. Hier kommt so eine Skala, 2 Minuten. Da läuft gleich der Balken durch, der 2-Minuten-Balken. Und in der Zeit wollen wir beten, stille beten, jeder so für sich, stille beten. Und wollen irgendjemanden, den uns der Heilige Geist aufs Herz legt, vor Jesus bringen im Gebet. Eine Person. Wenn es vielleicht so wird, auch 2, aber mehr nicht. Also so wie diese Leute, die haben zu viert nur einen einzigen gebracht. Und wir wollen im Gebet diese Person, für die wir jetzt beten, vor Jesus ablegen, vor Jesus bringen, dass Jesus da was von machen kann. Diese Predigt hier, die halte ich jetzt das 3. Mal. Einmal wie schon beim Abendgottesdienst in verkürzter Form und vor einem Monat in der FEG. Und ich habe jedes Mal in diesen 2 Minuten für einen jungen Mann gebetet. Und den habe ich auf der Straße getroffen letzte Woche. Und da hat er gesagt, Reinhard hat er gesagt, ich habe jetzt mich entschlossen, ich will Bibel studieren, wie muss ich denn da vorgehen? Und da habe ich gesagt, ja, kann ich was zu sagen, bin ich kompetent. Und da haben wir eine ganze Zeit geschnackt, dann habe ich ihn abends noch eine E-Mail geschickt mit ein paar Sachen, so einen Bibelkurs und wo er denn die Bibel überhaupt lesen kann. Wir wollen jetzt 2 Minuten beten und wir wollen irgendjemanden, den uns der Geist aufs Herz legt, vor Jesus bringen und im Gebet vor Jesus legen. Wollen wir für dieses Gebet aufstehen? Wollen wir aufstehen und beten für diese Person, die dir jetzt in den Kopf kommt? Die Zeit läuft jetzt.